www.d76.club. www.d76.club. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Uwe Schumann von der PMTR Tennisakademie, ein Instagram-Star. Ich bin über Instagram auf ihn aufmerksam geworden, habe dich angeschrieben, wir haben uns noch nie in unserem Leben gesehen. Uwe, ist das richtig?
Das ist richtig, ja, genau.
Insofern umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit einem wildfremden zu sprechen. Vielen
Ganz
Dank.
Fremd bist du nicht für mich. Ich höre ab und zu einige Folgen deiner Doublette und deswegen bin ich schon ein bisschen informiert. Also ich kenne dich schon, aber wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt.
Na, guck mal, so klein ist die Welt. Wunderbar. Sag mal, deine Videos sind sensationell. Aber erzähl erst mal bitte, wo du wohnst, wo du herkommst und wie lange du schon Tennis spielst.
Ja, also ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Der Mülheim ist im Ruhrgebiet, das heißt in der Nähe zwischen Essen und Düsseldorf. Wir haben dort eine Tennisakademie aufgebaut, beziehungsweise ich persönlich habe die aufgebaut seit dem Jahr 2000. Also wir werden dieses Jahr 25 Jahre alt. Ich selbst spiele seit 58 Jahren Tennis, habe also mit 4 Jahren angefangen, also könnt ihr auf mein Alter logischerweise schließen. Habe aber eine große Zeit lang erstmal zwar Tennis gespielt, aber war nicht total intensiv mit dem Tennis verbunden, sondern habe ganz meinen klassischen Weg gemacht als Sport studiert, dann Betriebswirtschaft studiert und dann ganz klassisch in der Industrie gearbeitet, im Marketing- und Vertriebsbereich und bin dann eher auf dem Art zweiten Bildungsweg doch noch zum Tennis gekommen, weil ich eine Tennis-Bundesliga-Mannschaft gecoacht habe und dort einige nationale Größen gespielt haben, wo ich gesagt habe, wie Carsten Brasch zum Beispiel, der dürfte vielleicht noch der einen oder anderen Szene bekannt sein und habe versucht, dann darauf aufbauend eben diese Akademie zu gründen und zu sagen, wie schaffe ich es, deutsche Spieler eben ins nationale oder internationale Tennis zu führen und entsprechend den Sport auch für Deutschland ein bisschen zu entwickeln.
Ah, cool. Mülheim an der Ruhr hat man gelernt von einem Bekannten, mit dem ich mal Skifahren war, Jan-Peter Thewes, ein Sohn der Stadt, ein Hockey-Olympiasieger 1992. Mülheim an der Ruhr sei das San Francisco des Ruhrpotts. Ist das so richtig?
Das würde ich zum Teil so sehen. Zum großen Teil würde ich aber auch sagen, dass Mülheim einfach viel Grün hat, viele schöne Ecken hat und entsprechend immer eine Reise wert ist.
Na, wunderbar. Prima. Und eine Reise wert wäre sicherlich auch dann deine Akademie. Wie groß ist die? Wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Plätze hast du? Wie dürfen wir uns das vorstellen als Hörer, die noch nie dort waren?
Genau. Also ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer dann bald den Weg zu uns findet. Aber unabhängig davon, wir haben eine Akademie mit 2 Tennishallen, 13 Außenplätzen, haben 12 Trainer angestellt, das heißt 10 Tennistrainer, 2 Athletiktrainer, weil gerade der Bereich Athletik bei uns eine ganz wichtige und elementare Rolle spielt und dies eben auch schon seit 25 Jahren. Und wie gesagt, bei uns trainieren insgesamt 500 Spieler, das sind aber Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene. Von diesem Bereich haben wir dann etwa 50 Spieler, die turnier- und leistungsorientierter trainieren, denen wir natürlich besonders unser Augenmerk widmen. Aber das ist nicht nur der einzige Bereich, sondern wir versuchen natürlich allen anderen auch gerecht zu werden.
Man merkt anhand der Videos, du hast eine klare Idee vom Spiel. Ich habe logischerweise nicht alle gesehen, aber gefühlt 30, 40 verschiedene Videos. Man merkt, der Mann hat sich Gedanken gemacht und du wendest relativ viel technischen und zeitlichen Aufwand sicherlich auf, um so tolle Videos hinzubekommen. Also die sind ja nicht mal wackelig mit dem Handy gedreht. Ist das korrekt? Sondern du hast da professionelle Technik am Start.
Das ist richtig. Wir haben professionelle Technik am Start. Das ist absolut der Fall. Was vielleicht ganz interessant ist für dich und vielleicht auch die Zuhörer. wir drehen die Videos viele aus dem Stegreif heraus. Also ich kenne die Fragen im Vorfeld gar nicht ganz genau. Ich weiß zwar, wo die Richtung hingeht, aber ich kenne die Fragen nicht ganz genau. Und natürlich durch meine Erfahrung in den letzten 25 Jahren habe ich eine Grundidee, wie sowas aussehen könnte. Zudem haben wir innerhalb unserer Akademie auch eine klare Technik, einen klaren Technikleitfaden. Wir haben eine Guideline, die für alle Trainer letztendlich gilt, wo wir sagen, das ist unsere Idee vom Tennisspielen. Das muss nicht immer die Idee sein, die alle teilen, was ja auch völlig normal ist, dass der ein oder andere natürlich weitere und andere Ideen hat. Aber das ist unsere Idee. Und wir als Akademie wollen diese Technik und diese Idee an unsere Spieler weitervermitteln, weil wir auch sagen, das kommt wieder aus meiner Marketing-Historie, die PMT soll als eine Marke auftreten, und eine Marke ist in verschiedenen Orten immer gleich. Das heißt eben auch, es ist wie, dass es normal ist, dass immer das Gleiche oder eine ähnliche Qualität geliefert wird. Dabei soll natürlich Individualität der Trainer nicht ganz verloren gehen, aber grundsätzlich wollen wir schon sagen, okay, wir wollen eine Grundidee des offensiven Tennisspielens haben. Wir wollen sagen, dass die Spieler aktiv Tennis spielen, weil wir einfach glauben, dass in einem Alter von 13, 14, 15 Jahren eben das Offensive, die offensive Haltung, egal in welcher Art und Weise sie dann ausgeprägt ist, schon für die nächsten 10 Jahre das internationale Tennis dominieren wird.
Da bin ich nämlich auch hängen geblieben, und da habe ich dann auch sehr, sehr mit dem Kopf genickt, beziehungsweise innerlich zugestimmt, als ich ein Video auf Instagram von dir sah. Also keine Sorge, wir packen natürlich den Link zu der Seite in die Shownotes und werden das später auch nochmal erwähnen, wie die heißt, ein, zwei Mal. Aber genau da bin ich auch hängen geblieben und gedacht, ja, da hat der Mann recht. Also ich gebe jetzt frei wieder, du korrigierst mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Also ein 10-, 11-, 12-Jähriger, der den Ball reinömmelt und die Matches so gewinnt, wird langfristig perspektivisch weniger Erfolg haben, weil er spätestens im Alter von 14, 15, 16 den Ball um die Ohren gehauen bekommt. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Das ist von der Grundsatz her absolut richtig, und da gibt es für uns auch ganz, ganz konkrete Beispiele, und selbst einige Trainer bzw. ehemalige Trainer haben das von sich aus auch selbst erzählt. Wir hatten einen Trainer, der bei uns eine Zeit lang gearbeitet hat, der auch in Europa Nummer 3 bis 14 Jahre Nummer 3 in Europa gewesen ist, also wirklich ein hervorragender Spieler. Und der sagte, plötzlich stand ich dann beim Grand Slam in Australien mit 17 in Australien auf dem Platz und habe gegen den gleichen Spieler, einen Franzosen, gegen den ich mit 14 noch glatt gewonnen habe, plötzlich 6-1, 6-1 verloren, weil er eben mit 14 schon etwas risikoreicher gespielt hat, aber eben auch aktiver, dabei mehr Fehler gemacht hat. Und das hatte sich dann mit 17 Jahren bei dem Franzosen stabilisiert. Und ich habe immer noch reingespielt und habe dann erst angefangen, versucht, mein Spiel umzustellen. Da ich aber nun 8 Jahre lang immer nur so gespielt hatte, war es für mich ganz, ganz schwierig. Und er hat es nie richtig geschafft, dann das komplett zu verändern. Er ist immer noch Nummer 40, 50 in Deutschland geworden, also noch ein wirklich toller Tennisspieler. Aber er hat diese Internationalität, die sich natürlich jeder erträumt, der in einem Alter von 14 Jahren Nummer 3 in Europa ist, hat er dann nicht mehr erreicht. Und hat dann gesagt, er hätte früher sein Spiel umstellen müssen, weil das Spiel heißt ja nicht nur umstellen, sondern auch sich im Kopf umzustellen. Und da sind wir wieder bei meinem Ansatz. Tennis besteht für mich eben nicht nur aus dem rein technischen Bereich, sondern besteht eben aus diesem mentalen Bereich, aus diesem athletischen Bereich und, wie gesagt, aus dieser Grundidee, ich muss handlungsschnell sein. Das haben wir so ein bisschen vom Eishockey beispielsweise, vom Handball. Wir haben jetzt gerade die Handball-Weltmeisterschaft gehabt, wo wir unglaubliche Handlungsschnelligkeits-Leute gesehen haben. Also was die Dänen da gespielt haben, war für mich exzellent, also wirklich überragend. Die sind ja nicht umsonst auch Weltmeister geworden. Und das sollten wir auch versuchen, immer wieder aufs Tennis zu übertragen, sodass wir versuchen, eben andere Disziplinen immer wieder zu übertragen. Aber die offensive Haltung immer wieder beizubehalten. Das halte ich für sehr wichtig.
Nun ist es ja so, dass du logischerweise die Tennisakademie hast. Leute kommen vorbei, buchen Stunden, buchen Plätze, buchen Trainer. Wie hältst du denn da die Standards einheitlich? Wie machst du Train the Trainer, heißt es neudeutsch Unternehmen, glaube ich. Wie achtest du auf das Training der angestellten Trainer? Und inwiefern sagst du auch, pass mal auf, hier haben wir eine rote Linie, bitte auch nicht jetzt zu individuell links und rechts diese rote Linie verlassen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben, wie gesagt, erstmal eine verschriftlichte Guideline, die jeder Trainer vorliegen hat. Zweitens machen wir Schulungen jedes halbe Jahr mit unseren Trainern. Und drittens Das ist inzwischen so der Fall. Bin ich nur noch relativ selten auf dem Platz, sondern gehe dann auch über die Plätze, spreche mit den Trainern, greife Ideen auf, möglicherweise auch Ideen, die wir dann wieder in die Technik- oder Taktik-Guidelines mit einfügen können. Und gehe aber dann auch hin und sage, wenn mir etwas nicht gefällt und gesagt, hier ist eine Grenze erreicht, da wollen wir das so nicht machen und das ist nicht die Grundidee. Also wir haben zum Beispiel eine Idee, dass wir relativ kompakt auch den Schlag vorbereiten. Wir sagen immer, wir holen nur bis 3 Uhr oder bis 9 Uhr bei Vorhand oder Rückhand aus. Das heißt, der Schläger ist höchst seitlich vom Körper und gar nicht mehr hinter dem Körper. Das ist die Grundidee. Und das ist ein Thema, was wir immer wieder auch während des Trainings mit den Trainern besprechen, dass sie bitte darauf achten mögen bei den Schülern. Und besonders, wenn wir natürlich neue Schüler erhalten, die auch von anderen Trainern kommen, ist es häufig so, dass dann häufig sehr große Schlagvorbereitungsbewegungen da sind. Und da versuchen wir natürlich nicht direkt alles umzustellen, aber das so ein bisschen anzupassen und in unserer Linie mit einzufügen, sagen wir es mal so. Und das versuche ich immer wieder eben, indem ich die Trainer selbst versuche zu coachen, mit einzufügen. Ganz klar. Also die Zeit muss da sein.
Verstanden. Super. Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst an der Stelle, weil letztendlich ist es ja oft so, dass Trainer angestellt werden und jeder macht so sein eigenes Ding auf vielen Anlagen und da ja macht jeder so gut, wie er meint und dann erkennt man da im Nachhinein dann vielleicht nicht so richtig einen roten Faden. Ich habe ja auch irgendwann mal Trainerschein gemacht, 1994, wenn ich mich richtig erinnere, da war ich 18 und ich habe dann irgendwie gelernt, glaube ich, den Schläger aus dem Honigtopf zu ziehen. Das kann sich jeder vorstellen, der uns beide jetzt nicht sieht. Und dann die große Kelle halt, ja, also Riesenschleife und dann ja, kriegt man ja das auch im zarten Alter von 48 nicht mehr so wirklich raus. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann schult ihr die Schläge so ein bisschen wie Tiafo College Tennis USA, ist das richtig? So ein bisschen, also diese kurze Bewegung?
Ja, kurze, kompakte Bewegung. Das heißt, wir sagen den Schülern häufig auch, wir versuchen eure Bewegung eher kompakter und stabiler und kleiner zu entwickeln, als dass wir irgendwas hinzufügen. Wir versuchen eher eine Kleinigkeit wegzunehmen, also alle überflüssigen Teile wegzunehmen und wie gesagt eine kurze, kompakte Bewegung letztendlich zu machen. Und dort auf einem kurzen Weg ist die Möglichkeit auch wenig Fehler zu machen in der Richtung. Das ist für uns, denn Zielsetzung ist immer noch, ich möchte den Ball, du hast gerade schon die Metapher Honigtopf genannt, ich möchte den Ball bei der Vorhand eines Rechtshänders auf 1 Uhr treffen oder bei der Rückhand auf 11 Uhr treffen, so vorne rechts oder vorne links vom Körper. Und das ist so ein bisschen die Zielsetzung auch. Und das kann ich mit eben einer kurzen Bewegung machen, egal wie schnell der Ball kommt. Ich war vorhin mal das Thema Honigtopf auch an, bei uns auch eine sehr beliebte Metapher, die wir zum Teil beim Aufschlag nutzen, dass wir sagen, der Schläger soll so ein bisschen hängen gelassen werden, damit das Handgelenk locker bleibt, um dort dann irgendwann eine recht schnelle Endbeschleunigung hinzubekommen oder Letztbeschleunigung aus dem Handgelenk zu erhalten. Und dort versuchen wir die Metapher auch häufiger zu nutzen, aus dem Honigtopf letztendlich zu ziehen. Genau, den Schläger aus dem Honigtopf ziehen.
Also was Djokovic extrem macht, so dieses Handgelenk hängen lassen und dann, bumm, kommt die Peitsche aus dem Handgelenk.
Ganz genau. Das ist
wo unser eins auch viel aus Schulter und Unterarm ausschlägt, leider.
Ganz genau. Und letztendlich die Peitsche kommt, ist das aber auch nur die letzte Bewegung, denn der Großteil Bewegung eines Aufschlages kommt eben aus den Beinen und aus dem Hüftdrehungsbereich. Letztendlich fliegt der Arm dem Schläger eigentlich immer nur hinterher. Das heißt, der Arm hat überhaupt gar keine aktive Rolle mehr, sondern er hat eher eine passive Rolle und der Arm muss sehr locker sein und wie gesagt, rein gepeitscht werden, rein fast ein bisschen geschleudert werden, wobei das natürlich zu einer etwas falschen Assoziation führen könnte. Aber sagen wir, der Arm fliegt dem Oberkörper hinterher und sag mal, Alcaraz ist sicherlich ein perfektes Beispiel dazu, der es hervorragend macht. Ich würde sagen, Alcaraz so ist für mich derjenige, der derzeit die technisch beste Vorhand spielt, die ich zumindest kenne.
Nutzt ihr Video für die Schüler?
Wir nutzen auch Videos, genau, wir nehmen die Schüler auf, zeigen ihnen das, reflektieren ihnen das, um ihnen auch selbst eine Möglichkeit zu geben, wie sie selbst nach außen wirken, denn oftmals ist das Gefühl überhaupt nicht da, der Schüler, wie sie letztendlich nach außen wirken. Und dort sehen sie dann auch, wie sie zum Teil eben überhaupt keine Weichheit und keine Lockerheit haben, sondern dann etwas fester sind. Und dort versuchen wir immer wieder, die Möglichkeit zu geben, eben über Video, aber auch über mentale Elemente. Es gibt ein sogenanntes Visualisieren, also ein gedankliches Vorstellen zum Beispiel, wenn man die Augen zumacht, um sich dann einen Schlag letztendlich oder eine Schlagbewegung vorzustellen. Und das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil oder einiger unserer Trainer. Einige sind sicherlich da mehr spezialisiert drauf, andere da mehr spezialisiert drauf, aber das ist, Videos ist zum Beispiel ein wichtiges Thema.
Und das Video wird dann, jetzt frage ich mal operativ, wie gemacht mit dem Handy und wie wird das dann übermittelt an den Schüler? Also mühselig per WhatsApp oder habt ihr sogar einen Screen in der Halle oder habt ihr eine Plattform, wo ihr sagt, ihr log dich da ein und dann kannst du dir deine Videos anschauen? Wie läuft das technisch?
Nein, grundsätzlich machen wir das erstmal sehr einfach. Wenn das Video aufgenommen wird, wird das direkt mit dem Schüler angeguckt und es wird dann direkt basierend auf diesem Ergebnis werden die Korrekturen gemacht und dann wird tendenziell eben nach 5 oder 10 Minuten nochmal ein Video aufgenommen, um dann die Veränderungen letztendlich auch darzustellen. Du hast völlig recht, wenn wir noch einen großen Screen in der Halle hätten, den haben wir noch nicht, das wäre so der nächste Schritt, denn das nächste Thema ist für uns ganz klar, wie schaffen wir es in der Gesamtheit, eine Tennisschule auch mit 10, 12 Trainern so zu digitalisieren, dass die Kommunikations- und Ablaufprozesse noch einfacher wären. Das ist sicherlich noch eine Herausforderung, die sicherlich viel Spaß machen wird in der nächsten Zeit, diese zu bewältigen.
Das glaube ich. Jetzt ist es so, dass du da die Videos dann produzierst. Du hast gesagt, relativ spontan. Also du hast jetzt kein großes Drehbuch. Ich merke, das ist sehr, sehr authentisch. Und man merkt, du bist Überzeugungstäter. Ich glaube, das haben wir so vielleicht ein bisschen gemeinsam. Also du bist total, du brennst für das Erklären des Spiels. Ja, also wenn Kinder sich im Teefeld warm machen und sind unkonzentriert, dann sagst du, ey, bitte, hier, Fokus auf. Also mir fallen jetzt so einzelne Szenen ein. Inwiefern würdest du differenzieren zwischen Kindertraining, Jugendtraining und Erwachsenentraining? Weil wenn du so einen, klar, griffigen 17-Jährigen hast, der auf dem Weg ist, Profi zu werden, den brauchst du im Prinzip ja nicht mehr motivieren. Aber du hast doch auch sicherlich Kinder und Jugendliche im Training, die Breitensport im Quadrat durchführen. Das meine ich ganz positiv, gar nicht negativ. Aber wo du ja vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen muss und wo es im Prinzip gar nicht um Honigtopf oder Technik geht. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Also wie gesagt, letztendlich leben wir gerade auch von den breiten Sport. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Und das ist für uns inzwischen auch ein ganz wichtiger Faktor. Damit sind wir gar nicht gestartet, aber damit haben wir uns hinentwickelt, weil wir sagen wollen, der Breitensport bildet die Basis für den Spitzensport. Ich glaube, das sollte Deutschland-Tennis oder die Welt-Tennis nicht vergessen, dass der Breitensport ein ganz elementarer Faktor ist, um letztendlich überhaupt diese Möglichkeit haben, guten internationalen Sport letztendlich zu betreiben. Und wie gesagt, Das Coaching oder das Training verändert sich sowieso im Laufe der Zeit, also in den Altersstrukturen. Letztendlich fangen wir mal an, in einer Ballschule ist ein Training ganz anders. Dort haben wir auch letztendlich spezielle Trainer oder auch Trainerinnen, die eher einen pädagogischen Aspekt betrachten, mit einer Grundidee und einer Grundbasis des Tennisspielens. Dann, wie gesagt, die 6- bis 10-jährigen Kinder werden dann schon so ein bisschen differenziert zwischen denen, die reinen Breitensport machen, die also sagen, ich komme einmal die Woche und habe Lust zum Tennisspielen, bis zu denen, die dann schon sagen, oh, ich habe ein bisschen mehr Lust, ich komme 2, 3 Mal die Woche, möchte ein bisschen mehr spielen, mache schon ein bisschen Athletiktraining dazu. Und dann mit 10 differenziert es sich noch weiter. Das heißt, sagen wir, die Anleitung und die Intensität des Trainings variiert natürlich auch mit der Intensität der Schüler. Letztendlich ist es ja auch so ein bisschen so, die Schüler geben den Trainern auch eine gewisse Art von Motivation und letztendlich, wenn der Schüler sagt, ich möchte bis hierhin und nicht weiter, dann ist das auch okay. Dann haben wir auch bestimmte Trainer, die das sehr gut handeln können und die diesen pädagogischen Charakter sehr stark in den Vordergrund stellen und den Breitensportcharakter. Und je älter die Kinder werden und je intensiver sie werden, desto intensiver wird natürlich auch das Training und die positiv gesehene Ansprache bei der ganzen Geschichte. Wichtig vielleicht nochmal, bei den wirklich guten Spielern ändert sich das Training auch irgendwann. Bis so 12, 13 reden die Trainer relativ viel, kommen die Kommandos sehr intensiv von den Trainern. Wenn die Spieler dann besser werden mit 14, 15, 16 und schon auch international zum Teil auf sogenannten Tennis-Europe-Turnieren oder ITF-Turnieren, also Jugend-Weltranglisten-Turnieren spielen, dann wird der Trainer eher zum Coach. Was meine ich mit als Unterschied? Der Coach ist eher der so ein bisschen Anleiter, der die Bahnen vorgibt. Denn die Zielsetzung ist ja eines guten Spielers, der soll sich Wege auch alleine suchen, der soll Lösungen finden, der soll im Match, ist ja auf sich zum größten Teil alleine gestellt, selbst wenn Coaching jetzt sukzessive erlaubt worden ist, aber er ist auf sich, letztendlich auf sich alleine gestellt, muss Lösungen finden und das müssen wir auch fördern als Trainer und ihm die Freiräume und ihm die Möglichkeiten geben, dies auch gewähren zu lassen.
Ist natürlich ein höllenweiter Unterschied, insbesondere in der Jugend. Ich sehe das jetzt ja auch bei den Australian Open, wie dann die Leute in der Box permanent mit ihrem Spieler reden und auch ihm da coachen. Hat natürlich ein, also im Jugendtennis hat das ja einen Paradigmenwechsel zur Folge, weil die Kinder ja gar nicht so richtig in der Lage sind, am Anfang die Schwächen des Gegners, um mal ein Beispiel zu nennen, zu erkennen. Und dann steht der Trainer da nach dem Einspiel und sagt, pass mal auf, heute spielst du ihm nur auf die Rückhand. Ja, also ist mal die Frage, wie sehr die Spielintelligenz dann darunter leidet, beziehungsweise das ist der falsche Begriff, aber das Lesen des Spiels oder beim Einspielen, das ist ja die Schwierigkeit eigentlich, die jeder hat, wenn man irgendwie ein Turnier oder ein Punktspiel spielt. In der Regel kennt man seinen Gegner nicht, davon gehe ich jetzt mal aus. Beim Einspielen direkt zu erkennen, wie ziehe ich mein Spiel heute auf? Also wenn man dann überhaupt in der Lage ist, variabel sein Spiel aufzuziehen. Ne? Aber wenn man dann da, das ist das, was ich immer mache. Ich gucke natürlich beim Einspielen genau hin, wie schlägt er auf? Kann er ein Volley spielen? Wie reagiert er auf meinen Slice? So. Und wenn er fünfmal im Netz landet, wenn ich einen Slice spiele beim Einspielen, dann könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, im Match auch einen Slice mal aus Versehen zu spielen. Weißt, was ich meine?
Du siehst das jetzt, ich weiß hervorragend, was du meinst. Du siehst das eben schon aus deiner Erwachsenenperspektive. Mhm. Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen sprechen, müssen wir uns immer wieder versuchen, in die Situation der Kinder und Jugendlichen reinzusetzen. Und die Grundidee, die wir ihnen versuchen mitzugeben, was natürlich häufig auch nicht klappt, ist, dass sie eben selbst erkennen können, was sie im Spiel oder wie sie ihr Spiel einstellen können, um letztendlich zu gewinnen. Die Grundregel ist ja immer, ich versuche meine Stärken auf die Schwächen des Gegners anzuwenden. Ist ein schön leichter Satz, der natürlich nicht immer so angewendet werden kann. Aber es gibt eben Spieler, die schaffen das sehr gut. Die kommen eben aus der taktischen Ecke. Und dann gibt es eben die technischen Spieler, die schön spielen wollen und taktisch nicht so viel auf die Reihe kriegen. Das sind so Unterschiede. Und wir versuchen beides letztendlich miteinander zusammenzuführen. Dieses Grundprinzip, was jetzt international auch passiert, was du ja auch gerade beschrieben hast, dass die Spieler sehr intensiv von ihren Coaches auch gecoacht werden, wundert mich eigentlich sehr, denn letztendlich die Spieler, finde ich, sollten trotzdem ihren eigenen Plan haben und nicht zu viel von ihrem Coach geleitet werden, denn letztendlich entscheiden sie ja grundsätzlich auf dem Platz, was los ist. Und das beste Beispiel ist letztendlich auch, wenn man jetzt auch in Australien die Kombination Djokovic-Murray angeguckt hat. So viel hat der Murray nicht gesagt. Bei allen anderen Spielern hat der Coach viel gesagt. Ich glaube, bei Sinner hat der Coach nicht sehr viel gesagt. Auch der hatte ganz klar seine Idee, wie er Tennis zu spielen hatte. Entsprechend glaube ich, dass das Coaching immer eher ein Ermutigen und eine mentale Unterstützung eher sein sollte. Das würde ich auch
Blickkontakt, positiv nicken.
Das würde ich auch allen Eltern empfehlen. Wir machen zum Teil auch Elternseminare, zum Teil, wo es darum geht, wie sollen sich Eltern beim Spiel, beim Training, besonders nach dem Training, nach dem Spiel verhalten. Eltern sollten eher ermutigend sein und mit ihrem Kind die Freude an dem Hobby Tennis jetzt letztendlich teilen und nicht versuchen danach detektivisch zu analysieren, was sie alles hätten besser machen können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da sollte sich eben auch ein Coaching hin entwickeln, eben unterstützen, Freude spenden, spaßorientiert und hier und da natürlich auch fachlich orientiert zu sein.
Spannend. Du hattest vorhin ja, das Stichwort hatte ich mir noch notiert, die Bundesliga erwähnt, ganz beiläufig. Du hast ein Bundesliga-Team gecoacht, Blau-Weiß-Neuss oder wie?
Nein, wir waren mal kurzzeitig mit dem Verein, wo ich hier auch noch auf dessen Anlage hier noch tätig bin, Kahlenberger Hockey- und Tennisclub, KHTC Mülheim, in der Tennis-Bundesliga, waren mit einer fast rein deutschen Truppe, sind in die Bundesliga aufgestiegen. Das war aber im Jahr 2000, das war so die Anfangszeit meiner Geschichte, die ging, das ging von der Niederrheinliga, das war die Regionalliga, bis hin eben zur Bundesliga. Und da, wie gesagt, es waren sehr viele deutsche Spieler, viele sicherlich international unbekannte Spieler, aber auf nationaler Ebene noch bekannte Spieler, wie ein Christian Schäfkes oder ein Carsten Brasch oder ein Björn Jakob, die so in den Weltranglisten 3, 4, 500 standen. Katze Brasch war natürlich ein bisschen höher. Die haben dann hier letztendlich für den Verein gespielt, kamen alle aus der Region, waren fast tagtäglich vor Ort. Das war eben noch, sag ich mal, eine sicherlich andere Zeit, muss man sagen, vor 25 Jahren. Und das hat eine Zeit lang sehr gut gehalten, war aber natürlich im Laufe der Zeit nicht mehr möglich, da es dann Vereine kamen, die letztendlich mit 6 Ausländern gespielt haben. Damals war die Tennis-Bundesliga, bestand die Tennis-Bundesliga immer noch eine Mannschaft aus 6 Spielern. Und das ist dann irgendwann nicht mehr möglich gewesen. Aber das war eine tolle Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Ja, also das Thema Bundesliga haben wir häufig hier besprochen mit Alexander von Hugo, Rot-Weiß-Hagen, der mit Jens Wörmann und Co. genau. da gespielt hat. Michael Kohlmann hat in Hagen auch gespielt. Also und alle und Rensenbrink damals auch ganz viel im Bundesliga gespielt. Also die Anekdoten kommen immer wieder. Ich habe letzte Woche ja eine Folge aufgenommen, die ist gestern rausgekommen mit Simon Papendorf vom DTB, die ja die Bundesliga auch vermarkten, und habe dort nochmal dann auch meinen Vorschlag platziert, eine deutschen Quote einzuführen, eine Regionalquote in Anführungsstrichen. Heißt, ich sage jetzt mal, die besten Tennisspieler aus NRW müssten in einer Mannschaft spielen und dann kommt da noch ein Ausländer hinzu. Also so wie es jetzt ist, Vereine oder Mäzene kaufen sich eine dolle Mannschaft zusammen. Nichts gegen Menschen aus dem Ausland, das möchte ich auch ganz deutlich unterstreichen an der Stelle. Aber ja, natürlich ist es so, dass es da Leute gibt, die man günstiger einkaufen kann und die dann vielleicht auch höher gerankt sind. Aber wenn die dann eben zu oft den Verein wechseln, dann findet keine Bindung statt, dann kennt keiner aus dem Club und dann kommen die Mülheim an der Ruhr Mitglieder zu Klaus Uwe Schumann vorbei und sagen, ich kenne die alle gar nicht, da die da spielen, interessiert mich auch nicht. Und dann gucken sich das Punktspiel nicht an und dann wundert man sich, dass man vor 100 Leuten nur noch spielt. Das ist jetzt so überspitzt formuliert von mir. Und um diese glorreichen alten Bundesliga-Zeiten wieder aufleben zu lassen, wo tausende Zuschauer zu den Spielen gekommen sind, in den 80er Jahren in Hamburg auch, beim Clipper oder 90er Jahren, gibt es genug Beispiele in bundesweit von Nord bis Süd, Amberg, Bamberg, wie sie alle heißen. Also es muss nicht immer die Metropolregion sein, weil ich glaube, da ist der Markt auch einigermaßen gesättigt, was Sport angeht, sondern eher in der Peripherie vielleicht. Und dann kommen da tausend Leute und identifizieren sich auch mit ihrer Mannschaft. Und dann findet dieser Kreislauf auch statt und dann gibt es auch wiederum Sponsoren, so rum wird ein Schuh draus. Aber ich glaube, das ist eine Totgeburt, wenn man vor zu wenig Zuschauern, also wenn die nicht mal die Clubmitglieder interessiert sind an dem sportlichen Erfolg der eigenen Mannschaft, dann sollte sich ein Verein Gedanken machen, meiner Meinung nach.
Ganz so krass, wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich es aktuell nicht sehen, aber grundsätzlich, ich sehe es ganz klar, auch eine Quote 2-2 oder 3-1 wäre für mich eine tolle Geschichte. Auch, wie du schon gesagt hast, es hat nichts dagegen damit zu tun, dass ich kritisch gegenüber den ausländischen Spielern eingestellt bin. Ganz im Gegenteil, die bereichern in vielerlei Hinsicht auch sicherlich das Ganze. Aber trotzdem wollen wir ja auch unser nationales Tennis weiterentwickeln. Und es gibt ein tolles Konzept gerade vom Deutschen Tennisbund, der Tennisbund. Wie schaffen wir zurück in die Weltklasse zu kommen? Das ist ganz klar die Zielsetzung in den nächsten 8 Jahren. Und da wäre die Reform einer Tennis-Bundesliga auch ein wichtiger Meilenstein dazu, dass die deutschen Spieler auch auf deutscher Ebene viel Erfahrung sammeln und vor großen Kulissen spielen, so wie deutsche Turniere ja ausgebaut werden sollen, sollte auch die Tennis-Bundesliga wieder mehr auch für deutsche Spieler genutzt werden können. Das wäre schon eine Zielsetzung.
Dann lass uns mal über einen möglichen Zielkonflikt sprechen. Wir sind ja beide BWLer. Wenn wir zum einen das Ziel haben beim DTB, beziehungsweise eher an den Landesstützpunkten, die heißen ja alle anders, aber die von den regionalen Tennisverbänden organisierten Stützpunkte plus die meines Wissens 4 Bundesstützpunkte, DTB, also Hannover und Oberhaching hätte ich fast gesagt und so weiter und so fort. Ja. Jeder, der ein bisschen im Thema ist, kennt die Stützpunkte. Amen, inwiefern, Inwiefern konkurriert man da mit Tennisakademien wie deiner? Es gibt ja ganz, ganz viele Akademien, die Talente fördern. Auf der anderen Seite sagt dann auch ein Verbandstrainer, so heißen die in Hamburg, naja, die Besten immer bitte zu mir. Wie findet da jetzt, beziehungsweise mal dann auf den Niederrhein, habe ich gelernt, ich gebe zu, es fällt mir schwer, die Tennisverbände in Nordrhein-Westfalen auseinanderzuhalten und regional genau zuzuordnen. Aber jetzt sprechen wir mal über den Niederrhein. Wie läuft das da bei dir? Sprichst du mit deinen Verbandstrainern? Sind das Konkurrenten? Sind das Freunde? Wann trägt wer die Verantwortung für den Spieler? Dann gibst du deinen Vereinstrainer auch noch am besten.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, wo ich derzeit auch unter anderem involviert bin, wo wir derzeit mit dem Verband auch in einem sehr konstruktiven Dialog sind. Das ist ganz, ganz hervorragend aktuell. Aber wenn ich die Historie betrachte, wir haben vor Jahren, war das wirklich ein absolutes Gegeneinander. Das heißt, wir haben gegeneinander gearbeitet. Jeder versuchte, sagen, bei uns kannst du günstiger trainieren. Natürlich kann ich im Verband zu einem ganz anderen Kostensatz trainieren als in einer privatwirtschaftlichen Akademie. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Oberhaching war sicherlich ein großes Beispiel dafür, die es geschafft haben, sicherlich die guten Spieler zu zentralisieren, aber dann auch mit den Regionalstützpunkten zusammenzuarbeiten. Der Westfälische Tennisverband, wo unter anderem jemand Verbandstrainer ist, Dina Fitzenmeier, die früher Top 80 in der Welt gewesen ist und auch bei uns trainiert hat und inzwischen eben Chefverbandstrainerin ist, mit ihrem ehemaligen Trainer, der ihr Mitarbeiter jetzt ist, ein Michael Schmidtmann, der auch bei uns Tennis-Bundesliga gespielt hat. So haben wir natürlich einen sehr guten Kontakt zum Tennisverband Westfalen und haben zum Beispiel diese Struktur, diese Verbundenheit in einer hervorragenden Weise aufgebaut, wenn wir Spieler haben oder hatten, die eben für den Westfälischen Tennisverband gespielt haben, aber bei uns trainiert haben. Also das läuft zum Beispiel mit dem Westfälischen Tennisverband schon ganz hervorragend. Im Tennisverband Niederrhein sind wir gerade dabei, so eine Idee zu entwickeln. Wie schafft es der Verbandstrainer, möglicherweise auch seine Rolle zu verändern? Denn was ist die Grundidee? Ein sehr, sehr guter Spieler soll ja heutzutage nicht nur Training erhalten, sondern der muss ja letztendlich ganzheitlich betreut werden. Und ich bin ein großer Freund dieses Thema ganzheitlichen Betreuens. Was meine ich damit? Neben dem Tennistraining hat er Athletiktraining. Neben dem Athletiktraining hat er möglicherweise auch Mentaltraining. Neben dem Mentaltraining sollte auch geguckt werden, welche finanziellen Möglichkeiten hat er oder die Familie auch. Denn die eine Familie hat eben mehr finanzielle Möglichkeiten und die andere weniger. Und auch wenn es dann in das internationale Tennis geht, gerade im Jugendbereich, ist das schon sehr kostenintensiv. Und entsprechend ist es wichtig, auch gewisse betriebswirtschaftliche Analysen zu machen. Und jetzt sind wir wieder bei meinem ersten Beruf, nämlich der Betriebswirtschaft. Und diese zu sagen, wir machen sogenannte SWOT-Analysen. SWOT-Analysen heißt Stärken-Schwächen-Analysen, um letztendlich den Spieler gesamtheitlich zu betrachten. Wo hat er seine Stärken? Wie können wir die Stärken ausbauen? Wo hat er seine Schwächen? Schaden die Schwächen ihm? Müssen wir bei den Schwächen möglicherweise eben Dinge verbessern? Und wo hat er aber auch seine Chancen und Möglichkeiten, zu Englisch Opportunities, wo hat er seine Chancen und Möglichkeiten und wo hat er vielleicht auch seine Bedrohungen, das heißt, eben, wo sind die finanziellen Möglichkeiten wirklich nicht gut, was kann der Verband oder was können wir tun, ihm eine Möglichkeit von Sponsoren oder einem Verein zu schaffen, der ihn auch finanziell etwas unterstützt, um sich diese Internationalität leisten zu können. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel von vielen Faktoren ist ganz wichtig. Und da muss es immer einen geben, der Chef ist. Das kann der Verband auf der einen Seite sein, das kann der Deutsche Tennisbund sein, das kann aber auch der Heimtrainer sein. Und ich glaube, sowohl beim Deutschen Tennisbund als auch bei vielen Verbänden hat inzwischen ein Umdenken stattgefunden. Es muss nicht nur egoistisch ich sein, der eine sein, sondern es ist wichtig, dass der Spieler im Mittelpunkt steht, bestmöglich betreut wird. Und dann gibt es auch so ein Thema seitens des Deutschen Tennisbundes. Der Spieler soll so lange wie möglich bei seinem Heimtrainer bleiben, wo er aufgewachsen ist. Wenn dann die Grenzen des Heimtrainers überschritten werden, dass er eben nicht mehr mitfahren kann zu Turnieren oder sonst was, dann muss überlegt werden, soll jetzt weitergereicht werden zu einem anderen Trainer. Aber das soll eben nicht rabiat, wie es früher gemacht worden ist, sondern erst gleitend gemacht werden. Und ich glaube, da ist der Deutsche Tennisbund auf einem guten Weg und die Verbände versuchen, sich dem anzuschließen.
Spannend, spannend. Das ist ein Thema, was uns wirklich viele umtreibt in Deutschland. Das wissen wir beide. Ja. Und das ist, glaube ich, bei 18 Landesverbänden omnipräsent. Und dann, das alles zu koordinieren und dann eben sein Ego selber auch zurückzunehmen. Also ich liebe Tennis über alles, aber ich habe von Menschen, die zu viel Tennis gespielt haben in ihrem Leben, nicht nur ein positives Bild. Ich sage das ganz offen hier an der Stelle. Also es gibt durchaus auch Egomanen und Tennis fördert auch das meines Erachtens, ohne dass ich jetzt eine wissenschaftliche Studie diesbezüglich zitieren kann. Das ist einfach 45 Jahre Lebenserfahrung diesbezüglich. Das ist ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Das werde ich auch an anderer Stelle sicherlich nochmal streifen und auch mit Bundestrainern sprechen oder mit Verbandstrainern. Aber habe da mich auch schon ganz, ganz viel ausgetauscht zu dem Thema. Und so umso erfreulicher, dass du da so einen Ansatz siehst. Vielleicht nochmal ein Wort zu den Eltern. Welche Wünsche hast du an die Eltern? Welche Botschaft hast du an die Eltern? Der Podcast wird von auch Leistungskindern gehört hier, auch von Eltern, die dann entsprechend das Beste für ihr Kind wollen. Du hast eben schon ein Stichwort gegeben, wie man sich vor, während, nach dem Match verhalten sollte. Welche zwei, drei griffigen, kernigen Botschaften hast du an die Eltern?
So, erste Botschaft, Freude haben, die Freude an dem Sport mit dem Kind teilen. Zweite Geschichte, Kritik immer erst am Abendtisch oder am nächsten Tag äußern und in Ruhe miteinander besprechen. Bloß nicht auf der Heimfahrt nach einem Turnier und bloß nicht 3 Minuten später auf einem Turnier. Dritte Geschichte, Kinder häufiger alleine, in Anführungszeichen alleine lassen, ohne sie mental alleine zu lassen, schon geistig bei ihnen zu sein, aber sie trotzdem ihr Ding auch mal machen lassen und ihre Kreativität fördern. Das wären so meine drei Wünsche, die ich hätte. Ich weiß, wie schwierig es ist. Ich hatte selbst einen gut bis sehr gut Tennis spielenden Sohn, der war immer so Top 20 in Deutschland, also nie richtig gut, aber schon ordentlicher Tennisspieler. Und ich kenne natürlich auch die Emotionalität eines Elternteiles auf einem Platz, die nochmal anders ist, als wenn ich dann an der Seite stehe und etwas rationaler als Trainer das Ganze urteilen kann. Also das ist mir schon bewusst, aber das sind schon ganz wichtige Elemente, die ich selbst gespürt habe, die ich auch nicht immer richtig gemacht habe als Elternteil, die ich aber jetzt allen noch gerne mitgeben würde.
Ja, vielen Dank. Haben wir so mitgeschnitten. Nun sehe ich in vielen Tennishallen Eltern, die in der Halle oder auch im Sommer beim Training zuschauen. Ich gebe mal eine Steilvorlage. Ich finde das katastrophal, wenn sich Eltern mit in die Halle setzen. Man sieht, die Kinder sind dann doch auf Mama und Papa fixiert, gerade im jüngeren Alter. Und die Trainer dringen gar nicht mal so richtig durch. Oder sehe ich das falsch?
Siehst du absolut richtig. Bei uns ist es so, dass die Trainer, wenn wir in der Halle sind, nicht mit in der Halle sitzen dürfen, sondern draußen sein müssen. Und es gibt dann, wenn wir dann auf die Außenplätze gehen, da ist natürlich die Anlage etwas freier, aber da richten wir dann auch mal elternfreie Wochen ein. Das heißt, dass es Wochen gibt, wo die Eltern nicht zugucken können, was auch natürlich zu nicht unbedingt immer positiver Resonanz stößt und wo ich selbst
Erzähl
viele
mal, was passiert denn da? Wenn du, da kommt eine elternfreie, sagst du, hurra, wir haben 17. Mai wieder elternfreie Woche. Welche negativen Reaktionen kommen dann? Herr Schumann.
Ich sehe mein Kind nie so richtig spielen und ich möchte es auch in der Freizeit mal betrachten. Mein Kind braucht das, dass ich zugucke, sage ich, ich glaube, dass ihr Kind sicher sich freuen kann, aber es gibt auch Wochen, wo es mal alleine spielen möchte und wo wir dem Kind auch eine gewisse Kreativität geben möchten. Das versuche ich jetzt sehr rational darzustellen. Diese Diskussionen werden häufig auch emotional. Das kannst du dir sicherlich vorstellen. Und es gibt dann auch Eltern, die die Kinder dann aus dem Training nehmen und dann also die Akademie verlassen. Aber das ist auch eben unser Prinzip. Ich sage auch immer, wir wollen kantig sein. Also wir wollen schon kantig sein oder eine klare Idee haben und wollen letztendlich dann auch eine Richtung vorgeben, die uns ganz wichtig ist. Und dann kann jeder entscheiden, ob er mit dieser Richtung klarkommt oder ob er mit dieser Richtung nicht klarkommt. Aber wie gesagt, das sind sicherlich intensive Gespräche, die dann häufiger geführt werden.
Ja, glaube ich. Auch da. Also da kann ich dann jetzt nur appellieren an die Trainer, ihr Herz in die Hand zu nehmen und im Trainerkreis unter den Kollegen, in der Regel sind es ja mehrere Vereinstrainer, einfach ganz klar eine Richtlinie vorzugeben, im frühesten Kindesalter an. Aber ich sehe wirklich teilweise 14 Eltern auf der Bank sitzen beim sogenannten Balltiger-Training. Und ja, die Kinder gehen zu Mama, Papa, gehen was trinken und so. Ich spiele auf dem Nachbarplatz und bin eigentlich gewillt, lieb und nett, also das wäre übergriffig und das würde ich mir natürlich gar nicht zutrauen. Und liebst würde ich sagen, liebe Eltern, tun Sie sich einen Gefallen, gehen Sie ins Clubhaus, machen Sie ein Bier auf oder Kaffee, je nachdem, aber lassen Sie Ihre Kinder hier beim Trainer. Ihre Kinder sind in guten Händen hier und lasst die doch mal machen, weil Ihr Kind lernt so auch deutlich weniger, ganz eindeutig, weil es abgelenkt ist. Also man tut dem Kind überhaupt keinen Gefallen.
Erziehung zur Selbstständigkeit ist für mich auch in ganz jungem Alter, also auch mit 3, 4, 5 Jahren. Natürlich kann ich verstehen, wenn gewisse Elternteile am Anfang die ersten 2, 3, 4 Male dabei sind. Aber dann letztendlich ist es so, dass das Training dann auch den Trainern überlassen wird. Ich versuche den Eltern ja auch immer zu sagen, ich gehe auch nicht in ihren Job rein und beobachte sie bei ihrem Job und sage ihnen, was sie zu tun haben oder was auch immer, sondern das machen dann schon diejenigen, die Expertise haben und das sind letztendlich die Trainer. Damit haben wir auch wie gesagt, insgesamt gute Erfahrungen gemacht, aber es hat lange Zeit gekostet, um dort erstmal hinzukommen. Und es ist immer wieder wichtig, dieses Territorium, ich nenne es mal ruhig schon, zu verteidigen.
Ist ja
und,
so.
Immer wieder klarzustellen, wo es lang geht. Und das kostet schon eine gewisse Energie, wo viele natürlich auch verständlicherweise Trainer auch müde sind, diese Energie immer wieder aufzubringen. Ich denke, das kann ich meinen Trainern in größten Teilen abnehmen. Und ich habe auch 3, 4 Trainer dabei, die das in guter und freundlicher Art und Weise machen, sodass wir da schon, glaube ich, ein ganz gutes Team sind.
Ja, ja. Oder habt ihr da auch Schilder hängen, so wie nicht mit Straßenschuhen in die Halle? Weißt du, was ich meine?
Das weiß ich, aber das haben wir nicht hängen.
Genau. Hat er nicht, okay. Hey, mittlerweile glaube ich wirklich, man muss für Doofe irgendwie Schilder aufhängen, für verschiedene Themen. Aber ja, mein Gott. Wir kommen gleich zum Tennisabitur. Logischerweise hast du heute das Thema Tenniscoaches nicht freiwillig gewählt, sondern ich habe es gewählt. Die berühmtesten Tenniscoaches. Da denkt man ja sicherlich auch an viele verschiedene Trainer, die dann da im Fernsehen in der Regel zu sehen waren. Wer war dein Trainer? Erinnerst du dich, der Trainer, der dich am meisten geprägt hat?
Ja, ich denke schon, dass ich einen Trainer hatte, der mich am meisten geprägt hat. Mit dem Trainer Harald Karping habe ich in dem Alter von 10 bis 18 Jahren sehr, sehr viel, sehr, sehr intensiv trainiert. Heute habe ich auch immer wieder gesagt, habe mit ihm auch viel diskutiert. Heute stehe ich dem auch natürlich in gewisser Weise auch kritisch gegenüber, weil ich Dinge den Spielern letztendlich gegenüber versuche anders zu vermitteln, ihnen eine größere Freiheit zu geben. Vielleicht ein Beispiel von mir. Da war der Trainer noch nicht involviert. Ich habe mit links angefangen, Tennis zu spielen. Bin in die Schule gekommen, fing mit links an zu schreiben. Dort bin ich auf rechts umgestellt worden. Ne, musste alles mit rechts machen. Hab dann beidhändig Tennis gespielt und irgendwann sah ich dann einen Spieler bei einem Showkampf, das war damals noch in den Ende der 60er Jahre noch sehr unüblich, Showkämpfe zu machen, sah ich einen australischen Spieler, Cliff Drysdale, und der spielte eine beidhändige Rückhand. Das war damals was völlig Neues, das gab es damals noch nicht. Dann habe ich angefangen, beidhändige Rückhand zu spielen und das war ein überragender Schlag. Der ist mir dann mit 10, 11, 12 Jahren abgewöhnt worden. Mein bester Schlag ist verändert worden. Da wurde meine Rückhand dann immer noch mein bester Schlag, aber trotzdem ist das verändert worden. Das heißt, ich bin erstmal von links auf rechts umgestellt worden, die beidhändige Rückhand auf eine einhändige Rückhand. Und heutzutage, das versuchen wir im Kindertraining auch zu vermitteln, wir versuchen erstmal die Kinder immer mit beiden Händen spielen zu lassen. Also eine beidseitige, bilaterale Ausbildung, so nennen wir das, ist für uns ganz wichtig, damit jeder selbst fühlt, auf welcher Seite er gut spielt. Und zweitens sagen wir natürlich auch, eine Rückhand ist eigentlich eine Vorhand mit der anderen Hand, die letztendlich stattfindet. Und deswegen war wahrscheinlich meine Rückhand damals auch so gut, meine beidhändige, weil meine linke Hand so gut gewesen ist.
Ja, klar.
Und Deswegen versuchen wir auch dieses Thema beidhändig, einhändig, den Spieler auch immer frei wählen zu lassen. Ich habe letztes Mal ein Video gemacht. Heutzutage wird ja fast mehr beidhändig gespielt und nur noch sehr selten einhändig gespielt. Es gibt eine schöne Art, wie man testen kann, ob einer gut auch einhändig spielen kann, indem man Frisbee wirft. Das ist ein Video, was in den letzten Tagen mal rausgekommen ist. Da kann man wirklich sehen, ob einer wirklich ein gutes Gefühl hat. Insofern, der Trainer hat mich geprägt in positiver, auch manchmal in kritischer Hinsicht. Aber wie gesagt, da habe ich schon sehr viel Vertrauen zu gehabt und mit dem habe ich sehr, sehr gerne trainiert, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor in der ganzen Geschichte.
Stark. Und ja, bevor wir dann gleich zum Tennisabitur kommen, kannst du ja im Hinterkopf über deine schönste Carsten Brasch-Anekdote erzählen, die du hier erzählen darfst im Podcast, ohne Ärger zu bekommen. Ein legendärer deutscher Spieler, der wirklich einen großen Unterhaltungswert hatte, auch am Roten Baum unglaublich beliebt war. Aber nun kommen wir mal hier zu den Fragen, die ich mir offen gestanden nicht selber ausgedacht habe, sondern ChatGPT habe ich natürlich befragt. Und da kann man dann ja auch trefflich drüber streiten, wer gilt als einer der erfolgreichsten Tenniscoaches aller Zeiten? Stichwort USA, wer hat da ganz viele Nummer Einsen hervorgebracht? Wie Agassi, Williams, Sharapova, Anna, IMG Academy.
Ja, ich komme sofort drauf.
Ich glaube, Boris Becker hat auch mal mit ihm ganz kurz zusammengearbeitet an seiner
Akademie. Genau, wie gesagt, Akademie. Er hat sehr viel mit Andre Agassi gearbeitet, das weiß ich.
Tommy Haas war auch da.
Genau, und Sharapova hat lange dort trainiert, obwohl sie mit ihrem Vater sicherlich dort trainiert hat. Aber ich komme immer noch jetzt nicht direkt auf den Namen.
There ain't no way around quick. Es reimt sich auf quick. Nick?
Nick Politeri.
Sorry. Jawohl, genau. Also, genau. Da gebe ich mal einen halben Punkt für die Antwort.
Ich glaube, da dürfte ich keinen Punkt für kriegen.
Du bist, sei nicht so streng. Welcher Coach spielte die entscheidende Rolle in der Karriere von Roger Federer? Ich muss gestehen, den Namen habe ich überhaupt nicht so richtig auf dem Radar. Schweizer Coach und Davis Kapitän war der viele Jahre. Zeitweise wurde Federer ja auch von Stefan Edberg gecoacht. Kennst du den Schweizer Trainer von Federer?
Nein, weiß ich es nicht. Ich weiß,
dass Severin Lüthi.
Severin Lüthi. Genau, Severin Lüthi war das.
Ja.
Der ist ja immer noch involviert. Der ist derzeit ja auch involviert in das neue Schweizer Talent, Henry Bernett. Der ist zumindest Part-Time-Coach, da habe ich es zumindest gelesen. Ein, sag mal, Bekannter, mit dem ich meine A-Trainer-Ausbildung gemacht habe, hat ihn jetzt zum Kai Stendenbach, hat ihn jetzt zum Australian Open-Sieger gemacht bei den U18ern. Und wie gesagt, Severin Lüthi ist da jetzt auch mit letztendlich involviert. Genau.
Da kommen wir zum nächsten. Welcher Trainer führte Rafael Nadal zu den größten Erfolgen?
Ja, sein Onkel natürlich. Genau.
Toni Nadal. Genau. Was verbindest du mit den Akademien im Ausland? Nick Bollettieri war so der, in Anführungsstrichen, bekannteste Tennistrainer in den 90er Jahren, würde ich mal sagen, global gesehen. Genau. So die Nick Bollettieri Tennis Academy. Da haben ganz viele trainiert. Jetzt gibt es Muratoglu. Jetzt haben wir hier Nadal Akademie auf Mallorca. Und wenn wir noch weitermachen würden, würden uns wahrscheinlich noch 10 weitere einfallen. Du hast auch eine große Akademie. Wie siehst du diesen Hype um die Auslandsakademien? Um Muratoglu und zum Beispiel?
Also, muss schon sagen, oder ich würde schon sagen, dass so Akademien wie Muratoglu, Sanchez Casal, ich habe Emilio Sanchez letztens auf dem Art-Trainer-Kongress persönlich auch kennengelernt, wie gesagt, Ferrero-Akademie, das sind sicherlich Akademien, die ein noch ganzheitlicheres Konzept grundsätzlich fahren. Was meine ich damit? Weil sie die Schule mit integrieren. Und das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Denn ich glaube, dass die Schule heutzutage auch in Deutschland noch den Schülern viel Zeit wegnimmt, um intensiv trainieren zu können. Meine Grundthese ist, wenn ich ein guter Schüler und ein konzentrierter Schüler bin, kann ich alles innerhalb von 3 bis maximal 4 Zeitstunden an einem Tag bewältigen. Und das schaffen die großen Akademien in hervorragender Art und Weise. Dazu ist natürlich die Infrastruktur bei einer Nandal-Akademie schon exzellent da. Die Frage ist nur, wie individuell werden die Einzelnen oder können die Einzelnen auch trainiert werden? Weil es ist letztendlich, machen wir uns auch nichts vor, schon eine große Gelddruckmaschine auch. Und die ganz Großen kommen außen raus und die, sag ich mal, normalen, wenn bei uns jetzt wahrscheinlich der Beste, der in Deutschland, die in Deutschland Top 10 ist, in eine Moratoglu oder Nadal-Akademie gehen würde, würde sie wahrscheinlich in Trainingsgruppe 3 oder 4 münden und ist die Frage, wie individuell würde sie trainiert werden und könnte sie auch trainiert werden und hätte sie dann eine Chance, auch richtig gut zu werden. Wir sehen immer nur, die Besten, die aus diesen Akademien rauskommen, die sind auch richtig toll und da haben sicherlich die Akademieleiter auch zum Teil einen großen Anteil an der ganzen Geschichte, aber für die breite Masse ist es eher, es ist schön, mal dort gewesen zu sein, aber für ihr Tennis würde ich immer etwas in Frage stellen, inwieweit das ihnen so, sie so viel weiterbringt. Genau. Aber davon leben letztendlich die Akademien auch, dass eben, sag ich mal, 50 weitere Spieler, die dann ein gewisses monatliches hohes Salär bezahlen, bei ihnen trainieren, die bilden dann wieder die Grundlage für die richtig guten Spieler.
Nun haben wir noch hier eine Frage, die total naheliegend ist und aufgrund unseres Alters auch ganz einfach zu beantworten. Welcher deutsche Coach führte Boris Becker 1985 zum Erfolg?
Ja, erstmal eigentlich, da würde ich noch ein bisschen früher anfangen. Erstmal hat Boris Becker eigentlich so entwickelt und Günter Bosch hat das Ganze natürlich zusammen mit Jon Tiriak so ein bisschen aufgebaut und auch wieder weiterentwickelt. Und hatte das goldene Händchen, vielleicht auch nicht so dominant zu sein und Beckers Charakter nach außen leben zu lassen, sodass er schon eben, der war nämlich ein Spieler, der sich dann auf dem Platz selbst als Person, als Persönlichkeit durchgesetzt hat. Sag ich mal, sein größter Erfolg war sicherlich im Achtelfinale in Wimbledon 1995 gegen Tim Mayotte, ihm zuzurufen, dass er nicht aufhören sollte, als er eigentlich verletzt war und aufgeben wollte. Er wollte nämlich Ende des dritten Satzes aufgeben. Und ja, das war sicherlich eins seiner größten Taten, die er jemals gemacht hat. Und den Rest hat Becker dann erledigt. Aber trotzdem diese Kombination Günter Bosch, Boris Becker in Zusammenhang noch mit Ion Tiriak war sicherlich ein goldener Glücksgriff für alle dieser Leute. Genau.
Sensationell. Also da kommen bei vielen Hörern sicherlich auch ganz viele Bilder in den Kopf. Wenn man an Tiriak denkt, wie der da auf der Tribüne sitzt, und so weiter und so fort. Und Bosch, der dann im Tennis auf Sat.1 ganz viel Tennis kommentiert hat auch. Legendäre Zeiten waren das. Aber die kommen nicht wieder. Dafür haben wir jetzt ja vielleicht wieder ein paar gute Spieler. Wen siehst du so? Also ich habe Justin Engel jetzt spielen sehen. Ich habe Diego De Dura Palomero spielen sehen in Koblenz. Da war jetzt Luft nach oben, speziell bei diesem Turnier, aber das heißt ja gar nichts. Da, ja, das sind ganz tolle Talente. Wir haben noch Max Rehberg, Schönhaus, glaube ich, gibt's auch noch.
Max Schönhaus, jetzt der Wimbledon im Doppel, bei den Junioren gewonnen.
Genau, den habe ich auch noch gesehen. Und die sind ja ein Jahrgang, er und Justin Engel, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Also wir haben ja ein paar da in der Pipeline. Wiefern beobachtest du so die zweite Garde, also die Top 10, die Top 20 der deutschen Herren?
Also ich betrachte die sehr intensiv, aber kommen wir auch nochmal ein Stück zurück. Erstmal, glaube ich, sollten wir sagen, das deutsche Tennis ist wirklich gut aufgestellt. Warum sage ich, es ist gut aufgestellt? Im Doppel sind wir exzellent aufgestellt. Wir haben 10 Spieler, die Top 100 in der Welt sind und haben Spieler auch, die wir zum Teil gar nicht so kennen, die ich zum Teil noch kenne, weil das sind Spieler gewesen, sind so Jahrgang 96, 97, 98, die jetzt im Doppel inzwischen gut sind, die in den USA dann College-Tennis gespielt haben, danach zurückgekommen sind, hier letztendlich dann, sagen wir mal, nach dem College-Tennis hier hervorragend gespielt haben. Yannick Hanfmann ist ja zum Beispiel ein Beispiel zu. Wenn man jetzt auf die Junioren sieht, haben wir sicherlich diejenigen, die du gerade genannt hattest, die ganz aus meiner Sicht ganz hervorragende Möglichkeiten haben. Aber alleine, wenn man jetzt in Australien Open gesehen hat, ich habe Eurosport oder Discovery gehabt, habe natürlich auch die Junioren-Einzel mir angeguckt. Wenn du einen Junioren-Einzel siehst und einen Erwachsenen-Einzel, dann siehst du schon einen deutlichen Unterschied erstmal in der Art und Weise, in der Dynamik. Aber wie schnell das gehen kann, zeigt ein Leander Thien, der vor 3 Jahren im Finale bei den Australian Open war, bei den Junioren, dann noch wirklich ein sehr kontrollierter Spieler war und jetzt, sag ich mal, die dritte Runde erreicht hat bei Australian Open, bei den Erwachsenen und sich unglaublich gut entwickelt hat. Jetzt ist also die Phase, jetzt heißt es, was, jetzt heißt es für Justin Engel, jetzt heißt es für Max Schönhaus, und so weiter. Für die Jungs heißt jetzt, wie schaffen sie es, sich jetzt in den nächsten Jahren beharrlich zu entwickeln? Das kann 2 Jahre dauern, das kann aber auch 5 Jahre dauern. Und ich glaube, da haben viele eine gute Chance, sich wirklich gut zu entwickeln. Und diese Grundzielsetzung des Deutschen Tennisbundes, wir wollen in den nächsten 8 Jahren wieder 10 Leute in den Top 100 haben, eine sicherlich ganz große Zielsetzung. Die Jungs können dazu beitragen, aber ich bleibe extra im Konjunktiv. Sie können dazu beitragen. Das muss nicht so sein. Da ist schon braucht schon eine große Intensität. Die Italiener machen uns jetzt derzeit sehr gut vor, dass die Entwicklung da ganz anders vorangegangen ist in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, Deutschland hat sicherlich die Chance nicht nur im Herrentennis, sondern ich sehe auch, weil wir im Damentennis auch ganz interessiert und engagiert sind, sehe gerade 2, 3 ganz große deutsche Talente, die eine große Möglichkeit haben, in den nächsten, sagen wir mal, 5, 6 Jahren in die internationale Spitze vorzustoßen.
Super, prima. Dein Instagram-Account habe ich erwähnt, PMTR, Tennisakademie.
Ja.
Wie gesagt, klickt auf die Shownotes, da werdet ihr dann euch die Videos von Uwe ansehen können und auch kommentieren können natürlich. Ne? Vielleicht seht ihr ja irgendwas anders oder sagt, Mensch, Uwe, was hast du denn da gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Also, es gibt ja nicht immer nur die eine Weisheit, aber ich bin der Meinung, man kann sich bei dir eine Scheibe abschneiden. Alleine was das Thema Leidenschaft angeht, Feuer, klare Ansprache auch, roter Faden, da bin ich mir sicher, dass man sich auch so persönlich fortbilden kann. Wir alle verplempern sicherlich zu viel Zeit in den sozialen Medien. Gar keine Frage. Aber hier habt ihr mal die Chance, meiner Meinung nach, euch wirklich da in überschaubaren kurzen Häppchen, keine Sorge, die Videos sind wirklich nicht extrem lang, sondern wahnsinnig gut zusammengeschnitten. Also das ist, muss ja ein Riesenaufwand sein, das alles zu produzieren. Und dann bin ich mir sicher, dass da jeder sich eine Scheibe abschneiden kann. Ja?
Ich würde mich freuen, ja, genau. Aber wichtig, wie du auch gesagt hast, versucht nicht so viel in diesen sozialen Medien zu verbringen, sondern versucht euch gezielt Dinge anzugucken und auch zu sagen, boah, da kann ich was mit anfangen, das baue ich in mein Tennis ein. Das ist ja zum Beispiel auch unsere Idee, wie schaffen wir es Spielern auch Möglichkeiten zu geben, auch nicht nur zu uns zum Training zu kommen, sondern ihnen Ideen mitzugeben. Wir haben jetzt so gewisse Athletikprogramme entwickelt, die man auch außerhalb der Akademie bei uns machen kann. Das sind alles so Dinge, wo wir sagen, wie schaffen wir es eben, die Leute auch zur Eigenständigkeit zu erziehen. Das ist immer noch, sag ich mal, ein vielleicht ein bisschen altertümliches, aber Grundidee von uns, zu sagen, jeder Spieler ist so ein bisschen auch für sich selbst verantwortlich. Und ich versuche immer dem Spruch zu folgen, du willst, du kannst, du musst, am besten du hast Lust. Und letztendlich, das ist wichtig. Du musst Lust haben, etwas zu tun. Und wenn du Lust hast, ob es Gitarre spielen ist, ob es Mathematik ist, ob es ich sag mal ruhig Latein ist oder ob es Tennis spielen ist, aber das, wozu du Lust hast, versuch dich da rein zu vertiefen und das mit Inbrunst und mit Freude zu machen.
Ja, das hast du schön gesagt. Das kann ich nur unterstreichen auch an der Stelle. Prima. Uwe, famous last words. Habe ich vergessen, dir eine Frage zu stellen. Gibt es irgendetwas, was du noch auf dem Herzen hast, was du mitteilen möchtest?
Erstmal herzlichen Dank, dass wir uns so mal entspannt und doch intensiv unterhalten können. Ich freue mich, dass du auch diese Intensität teilst. Und wie gesagt, ich selbst sage, Deutschland hat, ist gut aufgestellt im Tennis. Sicherlich gibt es hier und da auch kritische Sachen. Ich möchte auch nochmal ganz groß erwähnen, die Halbfinalansprache von Zverev bei den Australian Open, wo Djokovic vom Platz gegangen ist, Djokovic ausgebuht worden ist und als erstes, was Zverev gesagt hat, hört mal zu, don't boo a player who is injured. So, und ich glaube, das war, finde ich, eins der größten Sportmomente, die ich erlebt habe. Also meine Hochachtung noch an Alex Zverev, wie er das so gesagt hat. Ich glaube, das ist Sport, das betreibt Sportgeist und so soll der Sportgeist auch nach außen getragen werden. Und ich hoffe und glaube, dass Alex Zverev sicherlich irgendwann noch mal einen Grand Slam gewinnen wird. Es ist nicht einfach und trotzdem, was er erreicht hat schon, ist für mich schon überragend, selbst wenn er noch keinen Grand Slam erreicht hat. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig zu sagen, dass er schon ein ganz toller Spieler ist.
Nummer zwei der Welt ist was, ne?
Genau.
Wunderbar. Prima. Ja, ich schicke dir auf jeden Fall nach Mülheim dann noch ein kleines Paket mit ein paar Doublette 76, D76 Produkten. Ich bin gerade so am Überlegen, ob ich das alles umbenenne in D76, einfach um das, weil die Schreibweise sich kein Mensch merken kann. Mal schauen. Ja. Und die Homepage, also der Shop, der entsteht dann auch auf d76.club. Keine Sorge, aber wenn das hier ausgestrahlt wird, ist das sicherlich alles noch nicht fertig. Ja, aber du musst mir gleich nochmal dann deine Größe verraten und dann gucke ich mal, was ich hier in der Schublade habe. Oder Vibrationsdämpfer. Und spielst du Skat?
Ich spiele eher Doppelkopf als Skat.
Okay, spielt man Doppelkopf mit Skatkarten?
Ja, aber man tauscht ein paar aus, sind sozusagen zwei. Das sind zwei Kartensysteme, die 7 und 8 rausgenommen werden.
Okay, dann schicke ich dir zwei Skatblatt zu.
So. Genau. Gerne.
Prima. Uwe, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich kennen. Wenn ich in der Gegend bin, komme ich auf jeden Fall rum.
Ich bin in Hamburg. Jedes Pfingstturnier fahren wir nach Hamburg-Blankenese zum großen Pfingstturnier. Da kommen wir mit einer großen Truppe, schlafen in der Halle. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Selbst die Trainer müssen in der Halle schlafen. Also auch noch wichtiger Erfahrungswert. Also da können wir uns ja vielleicht verabreden und sehen.
Ich wohne um die Ecke und bin da Mitglied mit meiner Familie.
Super, dann sehen wir uns bis Pfingsten, sage ich dann
einfach. Ja, freue ich mich drauf. Super. Also, okay. Uwe.
Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Folgt Doublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.